Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Liebe Freunde, Freiheit in Christus hat uns in den letzten Monaten sehr beschäftigt. Bevor wir in der nächsten Woche eine neue Predigtserie starten, möchte ich heute noch einige Gedanken zu Freiheit in Christus mit euch teilen. Was wir als größte Freiheit erfahren, sieht ja von außen betrachtet alles andere als nach Freiheit aus. Weil wir erleben die größte Freiheit in der engstmöglichen Bindung an Jesus Christus. Je mehr wir uns von Jesus einnehmen lassen, umso freier sind wir. So sagt das die Bibel und so erleben wir das. Je kompromissloser du dich an Jesus bindest, dich ihm unterordnest, umso freier fühlt sich dein Leben an. Je mehr du Jesus erlaubst, deine Gedanken zu bestimmen, also nicht die Gedanken sind frei, sondern die Gedanken sind Christus, von Christus ihm untergeordnet, von ihm kontrolliert. Je mehr du Jesus erlaubst, deine Gedanken zu bestimmen, umso freier bist du von negativen, von belastenden, finsteren, zerstörerischen, egoistischen Gedanken. Je mehr du deinen Reden Jesus unterordnest, umso weniger böse, verletzende, vorwurfsvolle Worte kommen über deine Lippen. Je mehr du deine Entscheidung, die du triffst und das, was du tust, von Jesus bestimmen lässt, ihm unterordnest, umso ruhiger, sicherer, gefestigter, großzügiger, angstfreier, liebevoller, gütiger und was es alles jetzt noch gäbe zu sagen, lebst du und fühlt sich dein Leben an. Je enger du dich an Jesus bindest, umso freier bist du. Ich möchte mich heute mit euch um diese Frage drehen, wieso will uns Jesus in diese Freiheit führen? Wieso will uns Jesus in die Freiheit führen? Die Antwort auf diese Frage möchte ich mit euch anhand des biblischen Buches Richter durchdenken. Im Alten Testament, relativ am Anfang, davor kommen nur 5 Bücher Mose, dann Josua, dann kommt schon Richter. Dieses Buch möchte ich mit euch heute durchgehen. Und in diesen Büchern vor Richter, also in Mosebüchern und Josua, geht es um die Befreiung des Volks Israel aus einer Sklaverei in Ägypten. 400 Jahre haben die dort gelebt, die letzten Jahrzehnte waren schwierig, waren sie versklavt. Und Gott hat sie dort rausgeholt und schon lange bevor Gott sie dort rausgeholt hatte, gab er ihnen ein Versprechen, dass er ein Land für sie hat. Ein Land, das sich für sie anfühlen wird, als wenn dort Milch und Honig fließen. Also das von Versorgung nur so strotzt. Das Land Kanaan. Warum hat Gott sein Volk Israel aus dieser Sklaverei in Ägypten rausgeholt? Man könnte meinen, dass er schlicht und einfach Mitleid hatte mit den Israeliten. Das ist sicherlich nicht falsch, das war aber nicht der Grund, warum er sie dort rausgeholt hat. Da war noch mehr. Gott sagt, sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus Ägypten geführt hat, damit ich bei ihnen wohnen kann. Das ist der Grund. Gott sagt, ich führe euch dort raus, damit ich bei euch wohnen kann. Und das will Gott bis heute, bei uns wohnen, in uns wohnen. Wir Menschen, wir sind versklavt. Die Bibel sagt, es ist versklavt an Sünde, das heißt versklavt daran, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Wie gefesselt an Gefühle, die uns niederdrücken und runterziehen, was wir aber eigentlich gar nicht wollen. Gefesselt an Gedanken, die sich in uns kreisen und kreisen und wir kommen irgendwie nicht raus und wir merken, das ist aber nicht gut. Versklavt an Gottlosigkeit, also ohne Gott irgendwie dem ausgeliefert. Und wir kommen da selber nicht raus. Aber genau deswegen ist Jesus Christus in diese Welt gekommen. Wir haben es gerade gesungen, Freiheit liegt in deinem Namen. Und dein Blut hat den Preis gegeben. Jesus hat für uns bezahlt mit seinem Leben, damit alles, was meint, das Recht zu haben, uns zu binden, uns runterzuziehen, uns kaputt zu machen, uns von dem fernzuhalten, was Gott uns eigentlich schenken will. Dass das deutlich gesagt hat, du hast kein Recht dazu. Jesus ist der Herr, der ist der Sieger. Und für alles, wo der Teufel meint, dass er uns damit zu Recht vor Gott anklagen könnte, hat Jesus mit seinem Leben bezahlt, dass Jesus sagen kann, Finger weg von meinem Kind, ich habe für den bezahlt. Ich glaube deinen Anklagen nicht, die sind alles nur Lüge. So. Aber warum bezahlte Jesus Christus mit seinem Leben für uns? Wieso? Nicht einfach nur, damit wir nicht mehr an unsere Begierden versklavt sind. Nicht einfach, damit wir bessere Menschen sind. Aber das ist ja schon schön für deine Nachbarn und deine Familie, die mit dir zusammenleben, die dich dann besser ertragen können. Ist nett, ist schön. Aber das ist nicht der eigentliche Grund. Es ist auch nicht der eigentliche Grund, dass du irgendwann dann in den Himmel kommst. Ja, das ist auch das Ziel, ja, schon. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Jesus Christus ist für dich und mich gestorben. Er ist auferstanden, damit er bei dir und mir wohnen kann. Und das zieht sich von den ersten Seiten der Bibel durch bis auf die letzte. Im 2. Korintherbrief, 9. Testament steht, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will mitten unter ihnen wohnen und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und der Johannes, der den letzten Abschnitt der Bibel aufgeschrieben hat, die Offenbarung, der durfte gucken, wie das dann mal ist, wenn diese Weltzeit zu Ende ist. In der Ewigkeit. Und dann sagt er, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wohnt bei ihnen. Es zieht von der ersten bis zur letzten Seite durch. Und heute schon, Gott will bei uns wohnen. Freiheit in Christus hat das eine Ziel, dass Jesus Christus uneingeschränkt in dir wohnen kann. Dass er mit seiner Liebe, seinem Frieden, seiner Nähe, mit allem, was er ist, in deinen Gefühlen, in deinen Gedanken, in deinen Entscheidungen, in dem, was du tust, wohnt, sich mit dir in deinem Leben bewegt. Dass er sein Herz mit dir teilt und du dein Herz mit ihm teilst. Dass man euch gar nicht mehr so gut auseinanderhalten kann. Wer ist es denn nun? Benjamin oder Jesus? Ich sehe es, ach so, beide. Das ist Gottes Geschichte mit seinen Kindern. Er will mit dir wohnen. Sünde heißt ja, ich lebe für mich. Christsein heißt, ich lebe für Christus. Sünde heißt, ich lebe für meine Ziele, für meine Pläne, für meine Bedürfnisse. Und Christsein heißt, ich lasse mir von Gott Ziele schenken. Ich weiß, Gott kümmert sich um meine Bedürfnisse. Deswegen bin ich frei, mich um die Bedürfnisse anderer zu kümmern. Und ich habe Vertrauen auf ihn. Sünde heißt, ich tue, was ich will. Christsein heißt, ich tue, was Gott auf dem Herzen hat, was er will. Gott hat dich nicht für dich geschaffen. Gott hat dich für sich geschaffen. Zur Gemeinschaft mit ihm. Damit er bei dir wohnen kann, damit du mit ihm wohnst. Und er wohnt mit jedem. Und bei jedem, der ihm vertraut. Dieses Vertrauen zeigt sich unter anderem, indem du nach seinem Wort lebst. Jesus hat es mal gesagt, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Aber das ist kein großes Tamtam, Hokuspokus, Kinkertle, es ist einfach nur, du liest es, du vertraust darauf und du tust es. Und Gott sagt, da drin wohne ich. In dieser schlichten Hingabe wohne ich. Ich lese es, ich glaube es, ich tue es. Und der Gedanke, der ist fast schon zu groß für mich. Ich meine, der Gott, der das Universum geschaffen hat, das wir nicht mal begreifen können. Ne? Der Gott, der sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Der wohnt in dir und mir, der will bei dir wohnen. Nicht irgendwer, Gott. Als Christ trägst du doch nicht nur ein paar Überzeugungen mit dir herum. Du trägst Gott in dir, Christus in dir. Wir sind sein Tempel. Wenn du dir ein Haus baust, dann willst du ja mitentscheiden, wer in diesem Haus wohnt. Selbst wenn du dir eine Wohnung mietest, willst du ein Wörtchen mitreden, wer dort alles drin wohnt. Und so ist das bei Gott auch. Gott teilt sich seine Wohnung nicht mit jedem. Und genau dafür ist das Buch Richter in Bild. Und jetzt steigen wir da ein bisschen ein. Das Land Kanaan wird manchmal als Symbol für den Himmel verwendet. Daher kommt auch der Spruch fürs Sterben, über den Jordan gehen. Die Israeliten mussten über den Jordan gehen oder durch den Jordan, um das Land Kanaan reinzugehen. Und deswegen sagt man, wenn jemand stirbt, der ist über den Jordan gegangen, weil jetzt geht er in den Himmel oder so. Aber das ist ein bisschen Quatsch, weil das Land Kanaan ist nicht das Bild für den Himmel, sondern das Land Kanaan ist ein Bild für dein Leben als Christ. Wie Gott heute mit dir leben will. Ein Bild für die Wohnung, die Gott sich mit dir teilen möchte. Und Gott spricht davon, wie er dort mit dir leben will und mit wem. Denn mit Sünde teilt sich Gott keine Wohnung. Die Kanaaniter sind ein Bild für Sünde. Und dies sollen wir nicht in unserem Leben dulden. Gott sagte zu den Israeliten, In den Städten der Völker, die der Herr, euer Gott, euch zum Besitz gibt, dürft ihr niemanden am Leben lassen, denn die Völker des Landes sollen euch nicht ihre verabscheuungswürdigen religiösen Bräuche lehren, die sie zu Ehren ihrer Götter ausgeführt haben, damit ihr euch dadurch nicht gegen den Herrn, euren Gott, versündigt. In diesem Land wurden die abscheulichsten und bösesten Dinge getan, die man sich wahrscheinlich kaum vorstellen kann. Und Gott sagt, wenn ihr dorthin kommt, das Land soll frei davon sein. Und das war nicht einfach nur eine Eigensinnigkeit von Gott nach dem Motto, ich will nur mit euch dort leben, deswegen müsst ihr alle anderen vertreiben und vernichten. Nein, Gott wusste, dass seine Gemeinschaft mit seinem Volk zerstört wird, wenn die Israeliten es zulassen, dass Kanaaniter in diesem Land bleiben. Und Gott weiß, dass seine Gemeinschaft mit dir zerstört wird, wenn du Sünde in deinem Leben lässt. Wenn du Sünde in deinem Leben wohnen lässt. Und deshalb warnte Gott sein Volk davor, sich mit den Kanaanitern das Land zu teilen. Er wusste, dass die jungen Männer sich die Augen von den hübschen Kanaaniterinnen verdrehen lassen. Nicht nur die Augen, sondern auch den Kopf und das Herz. Und deswegen sagte Gott dann, wenn ihr euch jedoch von mir abwendet und Mischehen mit den Überlebenden der Völker, die unter euch verblieben sind, eingeht, dürft ihr sicher sein, dass der Herr, euer Gott, sie nicht mehr weiter aus eurem Land vertreiben wird. Gott sagt, wenn ihr gemeinsame Sache mit den Kanaanitern macht, werdet ihr jegliche Kraft verlieren, sie zu vertreiben. Wenn du gemeinsame Sache mit Sünde machst in deinem Leben, Sünde in deinem Leben duldest, wirst du nicht mehr dagegen ankommen. Sie wird dich im Griff haben. Du wirst sie nicht los. Gott sagt, stattdessen werden sie euch zur Schlinge und zum Strick werden, zum ständigen Schmerz in eurer Seite und zum Dorn in euren Augen, bis ihr aus dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat, ausgelöscht sein werdet. Wenn du Sünde in deinem Leben nicht auslöschst, löscht Sünde dich aus. Was meint Sünde? Das ist ein christlicher Fachbegriff. Ne? Sünde meint alles das, was du in Gottes Herzen nicht findest. Aber du lässt es in deinem Herzen sich bewegen. Sünde meint alles, was du tust, was Gott aber so nicht tun würde. Sünde meint alles, was du nicht tust, aber Gott möchte, dass es getan wird. Sünde meint alles, was an dem Ziel vorbeigeht, zu dem Gott dich geschaffen hat, nämlich, dass er bei dir wohnt, dass du Gemeinschaft mit ihm hast, dass deine Gedanken ein Ausdruck von Gemeinschaft mit Gott sind, deine Worte ein Ausdruck von Gemeinschaft mit Gott sind, dass deine Gefühle ein Ausdruck dessen sind, dass du Gemeinschaft mit Gott hast. Sünde soll nicht bei dir wohnen. Und das meint jetzt nicht eine einzelne Verfehlung hier und da, sondern das meint, wenn du gottlose Denkweisen, gottlose Verhaltensweisen und Einstellungen zu deinem Lebensstil machst, wenn du es duldest. Wenn wir Sünde in uns wohnen lassen, wird Jesus uns aus seinem Mund ausspucken. Das steht auf den letzten Seiten der Bibel. Und auf den ersten Seiten der Bibel steht Folgendes, nämlich, dass das im Land Kanaan das Gleiche ist. Gott sagt zu den Israeliten, verunreinigt euch nicht auf diese Weise, denn so haben sich die Völker verunreinigt, die ich vor euch vertreibe. Durch ihr Verhalten wurde das ganze Land unrein. Deshalb bestrafe ich die Menschen, die dort wohnen, und das Land wird sie ausspucken. Die Schöpfung spuckt die Geschöpfe aus, weil sie nicht nach Gott fragen. Und Jesus spuckt Christen aus seinem Mund aus, die Sünde in ihrem Leben wohnen lassen. Ich liebe dieses Buch Richter schon seit meiner Kindheit. Das liegt an meiner Oma. Sie hat mir die fantastischen Heldengeschichten, die du darin findest, rauf und runter erzählt. Als ich dann älter wurde, habe ich gemerkt, dass sie das eine oder andere dazu gedichtet hat. Aber es war voll okay. Und ich habe in meinem Studium Religionspädagogik gemerkt, dass viele meiner Kommilitonen die ganzen Geschichten gar nicht kannten. Ich habe gefragt, wieso könnt ihr das nicht kennen? Und erst da habe ich schätzen gelernt, dass meine Oma mir das rauf und runter erzählt hat. Also liebe Eltern, liebe Paten, und liebe Omas, Opas, erzählt euren Kindern diese Heldengeschichten, die Bibel rauf und runter. Das ist ein Schatz, den ich heute noch in mir trage. Erst als ich älter wurde, merkte ich aber auch, wie tragisch dieses Buch Richter ist. Denn es erzählt nicht nur die großen Heldengeschichten, sondern es zeigt den schleichenden Absturz von Gottes Volk. Es zeigt, wie die Israeliten super starten. Am Anfang, als sie den ersten Schritt reinsetzen in dieses Land, fragen sie Gott nach der Strategie. Gott, wie sollen wir vorgehen, um das Land einzunehmen, das du uns versprochen hast? Wer soll zuerst losziehen, das Land einnehmen? Dein Leben als Christ ist umgeben von unzähligen Versprechen, die Gott dir gemacht hat. Und du stehst vor der gleichen Frage, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Jesus, wie komme ich in den Frieden rein, den du für mich bereit hast? Jesus, wie erlebe ich die Freude, die du mir geschenkt hast? Jesus, wie erlebe ich die Klarheit in meinen Gefühlen und in meinem Denken, für die du mit deinem Leben bezahlt hast, damit ich klar sehe? Jesus, wie kommen wir dorthin, dass durch uns, durch unsere Gemeinde kaputte Menschen heil werden, gebrochene Herzen geheilt, gefesselte, gebundene Seelen befreit werden? Wie können wir das Land einnehmen, das du uns gezeigt hast? Und wir stehen genauso wie die Israeliten in der Gefahr, dass wir gut anfangen, am Anfang mal fragen und irgendwann denken wir kriegen es selber hin, wir wissen jetzt, wie der Hase läuft. Und als die Israeliten auf Widerstand stießen, fragten sie Gott nicht mehr, wie sie vorgehen sollen. Da haben sie die Kanaaniter einfach in dem Land leben lassen, weil sie dachten, naja, die wollen nicht gehen, dann müssen sie hier bleiben. Genauso wie du vielleicht Sünde in deinem Leben duldest, weil du merkst, die will einfach nicht gehen. Ich krieg's nicht los, also lass ich sie leben. Oder es gibt Lebensbereiche, da habe ich diesen Frieden von Gott, habe ich einfach nicht. Naja, dann dulde ich halt den Streit. Oder ich fühle diese Vergebung nicht, dann dulde ich halt die Bitterkeit in meinem Leben. Und dann müssen die Leute halt zurechtkommen, die es trifft. Oder ich kann einfach nicht gütig sein dem und dem gegenüber. Es geht einfach nicht. Und du duldest den Zorn in deinem Leben, diesen Kanaaniter. So ein Ding, das so hartnäckig ist wie die damals. Wisst ihr, heute quält es mich fast schon, wenn ich das Buch lese. Ich habe das vor kurzem komplett durchgelesen, wieder um die Botschaft hier vorzubereiten. Und es quält mich, das zu lesen, mehr als dass ich mich an diesen Heldengeschichten freue. Denn es gibt ein typisches Muster, das kaum auszuhalten. Israel fällt von Gott ab, es kommt zu Unterdrückung durch Feinde. Dann schreit Israel zu Gott, Gott schickt einen Richter, also so einen Anführer. Und sie erleben Rettung und Ruhe, solange dieser Richter lebt. Und dann fallen sie wieder von Gott ab. Und von Mal zu Mal wird die Zeit, die Gott, dieses Volk Israel gottlos lebt, wird immer länger. Die Zeit, in denen sie glaubten, dass sie es aus eigener Kraft schaffen, wird immer länger. Die Zeiten der Unterdrückung und der Ausbeutung wird immer länger. Die Zeiten, wo sie nicht dran denken, Gott zu fragen. Erst sind es 7 Jahre, dann sind es 18 Jahre, irgendwann sind es 40 Jahre. Und es macht den Anschein, dass mit jedem Rückfall das Maß der Erneuerung niedriger wird. Und ich kann nicht anders als dran denken, dass die Kraft der Kirche in den Jahrhunderten scheinbar immer weniger wird. Ja, Israel steht wieder auf, die Israeliten kehren zu Gott um, aber sie leben nicht mehr das Maß an Hingabe, das sie vorher gelebt haben. Es mangelt ihnen an Erkenntnis über Gott, es bleibt immer mehr an Halbherzigkeit zurück. Steht dann Richter 2, immer wenn der Herr einen Richter über Israel einsetzte, war er mit dem Richter und rettete das Volk vor seinen Feinden, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid mit seinem Volk, das schwer unter seinen Bedrängern und Unterdrückern stöhnte. Doch sobald der Richter gestorben war, kehrten die Israeliten zu ihrem alten Lebensstil zurück und verhielten sich schlimmer als ihre Väter. Es ging noch eine Stufe niedriger. Von Generation zu Generation. Sie liefen anderen Göttern nach, dienten ihnen und warfen sich vor ihnen nieder und sie weigerten sich, ihre schlechten Lebensweisen und ihr trotziges Verhalten aufzugeben. Das geistliche Niveau sank allmählich ab. Deshalb waren auch die Richter, die nach und nach kamen, waren immer schwächer. Simson, der letzte von ihnen, war zwar körperlich der stärkste, aber charakterlich war die krasseste Katastrophe. Die wurden schwächer und schwächer, das Volk wurde gottloser, der Glaube wurde oberflächlicher, der Schaden und das Chaos wurde immer größer. Das Buch Richter hat 21 Kapitel. Ab Kapitel 17 gibt es keine Heldengeschichten mehr. Es gibt nur noch Beispiele für Chaos bis hin zum kompletten moralischen Zusammenbruch. Gräueltaten der Israeliten untereinander. Bürgerkrieg. Bis Kapitel 8 litten die Israeliten unter den Angriffen der Feinde von außen. Aufgrund ihrer Gottlosigkeit haben die Feinde von außen angegriffen. Bis Kapitel 8 litten sie darunter. Ab Kapitel 9 zerfleischen sie sich gegenseitig. Denn die Kultur und das Herz der Völker, die sie haben sich unter sich leben lassen, hat ihr Herz vergiftet. Und das Buch Richter schließt dann mit dem tragischen Satz, das ist der letzte Satz im Buch, jeder tat, was er für richtig hielt. Und dennoch liebt Gott sein Volk. Dennoch liebt Gott uns Menschen. Auch wenn wir ihn zur Weißglut bringen. Auch wenn wir ihm seinen Plan zerstören, dass er mit uns leben möchte. Gott liebt uns und Gott hofft darauf, dass wir umkehren. Gott hofft, dass du doch wieder nach ihm fragst. Und da, wo Gott schlussendlich sogar seine Hoffnung aufgibt, überwindet Hingabe seinen Schmerz und sein Herz. In Kapitel 10 findest du einer der berührendsten Momente zwischen Gott und seinem Volk. Jedenfalls für mich einer der berührendsten. Die Israeliten waren nicht mehr nur halbherzig mit Gott unterwegs, sie hatten Gott komplett verlassen. Steht Richter 10, wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn. Sie dienten den Baalen und der Aschtaroth und den Göttern von Aram, Sidon, Moab, Ammon und Philistern. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht mehr. Jahrelang hielten sie diese Unterdrückung aus. Jahrelang kamen sie nicht auf die Idee, dass ihre Gottlosigkeit der Grund dafür sein könnte. Jahrelang versuchten sie sich aus eigener Kraft zu helfen. Und dann steht da, schließlich schrien sie zum Herrn und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, als wir uns von dir, unserem Gott, abgewandt und den Baalen gedient haben. Der Herr antwortete, habe ich euch nicht vor den Ägyptern, den Amoritern, den Ammonitern, den Philistern, den Sidoniern, den Amalekitern und den Moabitern gerettet? Als sie euch unterdrückten, habt ihr zu mir geschrien und ich habe euch gerettet. Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Deshalb werde ich euch nicht mehr retten. Geht und schreit zu den Göttern, die ihr für euch gewählt habt. Sollen sie doch in der Stunde der Not euch helfen. Das ist der Moment im Buch Richter, wo Gott sagt, ich bin raus. Ich ziehe aus. Ich wohne nicht mehr bei euch. Ich habe euch schon so oft aus der Patsche geholfen. Ich bin fertig mit euch. Geht doch zu diesen Götzen, denen ihr eure Kinder verbrennt als Opfer. Mal gucken, ob die euch helfen. Ihr könnt zu mir schreien, wie ihr wollt. Ich bin weg. Und jetzt machten die Israeliten etwas Unerwartetes. Da steht, die Israeliten flehten weiter zum Herrn und sagten, wir haben gesündigt. Mach mit uns, was dir gefällt. Nur rette uns noch dieses eine Mal. Und sie beseitigten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Da konnte Gott ihre Not nicht länger ertragen. Leute, wie sehr hat Gott uns lieb. Selbst wenn wir sein Herz zutiefst beleidigt und gebrochen haben. Selbst wenn Gott sich nicht mehr vorstellen kann, auch nur eine Minute länger mit seinem Volk zu leben. Hingabe berührt sein Herz und lässt ihn alles vergessen. So leben wir, wie Gott sich das gedacht hat. Zu sagen, Herr, vergib. Ich will nicht mehr aus eigener Kraft leben. Du bist der Herr in mir. Du sollst in mir leben und ich will lernen, was das heißt, dass du meine Gedanken formst, dass du meine Gefühle prägst, dass du meine Entscheidungen leitest. Ich gebe dir freie Hand. Wir singen das manchmal. Ich schaffe Raum für dich. Jesus, hier bin ich. Die haben einfach angefangen, das zu tun, was sie wussten, was sie sich noch von Gott erinnern konnten. Und dann steht dieser krasse Satz, da konnte Gott nicht länger. Kann Gott alles? Definitiv nicht. Er kann nicht widerstehen, wenn jemand sein Herz für ihn aufmacht. Gott kann nicht widerstehen, wenn jemand mit allem bricht, was sonst seine Beziehung zu Gott brechen würde. Und das meint nicht, wenn du mit deinen ein oder anderen Sachen noch strauchelst oder so, dass du sagst, oh weh, Gott ist ausgezogen. Nein, ich habe es vorhin schon gesagt, es geht darum, wo wir Dinge akzeptieren und sagen, es ist halt so. Gott kann nicht widerstehen, wenn du das ausreißt in deinem Leben, wovor Gott sonst ausreißen würde. Ich habe zum Schluss natürlich diese Frage an dich. Welche Kanaaniter lässt du in deinem Herzen wohnen? Mit welchen Gedanken, Gefühlen, Begierden, Entscheidungen, Versuchungen hast du dich einfach abgefunden, dich ihnen hingegeben, weil du dich machtlos dagegen fühlst, weil sie einfach nicht gehen wollen? Dinge, die dir eine Art des Lebens aufgedrückt haben, wo Gott aber sagt, das ist nicht meine Art des Lebens, wie ich mit dir leben will. Und warum bist du machtlos dagegen in deinem Herzen? Bei den Israeliten hat es immer den gleichen Grund. Sie wollten nicht auf Gott hören. Anderes war ihnen lieber. Und das Resultat war, das steht im Richterbuch, jedes Mal, wenn die Israeliten in die Schlacht zogen, stellte sich der Herr gegen sie und ließ sie den Kampf verlieren, so wie er es ihnen geschworen hatte. Und das Volk war in großer Not. Und auch das zieht sich bis ins Neue Testament rüber. Steht, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Denen, die denken, sie können aus eigener Kraft Christ sein. Auch den Gemeinden, die sagen, wir können aus eigener Kraft Gemeinde sein. Wir sind die Guten, wir schaffen das schon. Gott, wir brauchen bloß, dass du unsere Pläne ein bisschen segnest. Dann wird das schon. Unseren Lobpreis, wir sind so großartige Musiker. Was soll da schiefgehen? Gott segne unseren Lobpreis. Wird schon werden, wir. Nee, Christus in uns. Gemeinschaft mit ihm. Der Herr. Lass dir reinreden von Jesus. Wann immer die Israeliten Gott fragten, wie sie die Kanaaniter wieder loskriegen, sagte er ihnen die Strategie. Aber eins war immer das Gleiche. Gott schnippte nicht mit dem Finger und die Kanaaniter war weg, sondern er hat sie angeleitet, gegen sie zu kämpfen. Gott will die Sache mit dir gemeinsam machen. Gott will mit dir gemeinsam leben. Mit dir gemeinsam diesen Frieden in deinem Leben erringen, diese Freude, gemeinsam dir zeigen, wie geht das, dass du gegen diese Kanaaniter ankommst, die dich fesseln wollen. Ich würde jetzt am liebsten noch ein bisschen mit dir drüber sprechen, wie du konkret diese Kanaaniter in deinem Herzen tötest, aber darum ging es in Freiheit in Christuskurs, besonders am Schrittetag. Dieses Werkzeug hieß Festungszerstörer. Wenn du schon vergessen hast, hey, kram da wieder raus. Mach das zu deinem Begleiter, diesen Festungszerstörer. Wann immer du merkst, hier bewegen sich Dinge in meinem Herzen, in meinen Gedanken, hier treffe ich Entscheidungen, die irgendwie nicht von Jesus geprägt sind. Guck, ob da was mehr in dir ist. Ob da wie eine Festung ist, die dich immer wieder dasselbe machen lässt. Und dann nutzt diesen Festungszerstörer. Falls du nicht bei dem Freiheit in Christus Kurs mitgemacht hast, ich habe ein Buch hier vorne mit, da habe ich 2 Kapitel zu demselben Thema geschrieben. Falls du das brauchst, nimm es dir gerne mit. Es geht darum, die Dinge beim Namen zu nennen, die Raum in dir eingenommen haben, der ihnen aber nicht gehört. Lügen, die dich auf falsche Gedanken bringen und falsche Entscheidungen treiben. Nimm dir gerne den anderen Christen dazu, dass du nicht alleine dagegen kämpfst. Sprich das klar aus, was da nicht dem entspricht, wie Jesus ist. Und sprich auch mal klar an, welche Konsequenzen das in deinem Leben hat, welche Zerstörung das anrichtet. Und dann such dir in Gottes Wort die Wahrheit, die sich dem entgegenstellt und dir zeigt, wie Gott mit dir sein will, wie Gott in dir wohnen will. Und dann nimm diese Wahrheit und mach sie zu deinem Bekenntnis. Immer wieder. So lange, bis es die Kanaaniter in deinem Herzen nicht mehr aushalten. Bis sie es verstanden haben, sie haben verloren. Bis du es glaubst, dass Jesus der Sieger ist. Und das ist das Ziel von Freiheit in Christus, dass Gott mit dir wohnen kann. Dazu hat er dich geschaffen. Schluss mit der ganzen Halbherzigkeit und den Kompromissen. Schluss damit, auch Sünde hinziehen zu lassen. Schluss mit der Frage, wie weit kann ich gehen, damit Gott sich nicht zurückzieht? Pappalapapp. Es geht doch nicht darum, wie weit ich gehen kann. Es geht darum, mit ihm zu wohnen. Ganze Hingabe an Gott, ganze Nähe zu ihm. Jakobusbrief steht dann, naht euch Gott, dann naht er sich zu euch. Ich bete. Jesus, es tut mir weh, dieses Buch Richter zu lesen. Und wahrscheinlich, weil ich die Versuchung aus meinem eigenen Leben kenne. Und nach außen hin sah es immer wieder ganz gut aus, von Mal zu Mal, aber das Herz wurde immer belangloser, ihre Hingabe, ihr Glaube. Aber Jesus, mein Wunsch ist, dass es in unserem Leben nur eine Richtung gibt, näher zu dir. Raum für dich, du in uns. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um bei uns zu wohnen und dass du dich nicht schämst oder auch nicht erst wartest, bis wir alles richtig hinkriegen, sondern dass du kommst und sagst, ich will mit euch gemeinsam mein versprochenes Land einnehmen. Ich gebe euch die Strategie. Und du siehst, wer hier an unterschiedlichen Stellen kämpft. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die deine Gegenwart schätzt und deine Gegenwart liebt über alles. Und sich nicht damit abfindet, wo auch nur ein Bereich unseres Lebens von etwas anderem geprägt und bewohnt wird. Jesus, dass unser Denken, unser Fühlen, unser Reden, unser Entscheiden alles ein Ausdruck davon ist, dass wir mit dir wohnen, dass du mit uns wohnst. Danke, Herr, dass es deine Kraft ist, die dafür zur Verfügung steht, dass es deine Vergebung ist, die uns aufhilft in jedem Fehlschlag. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.